Ja, auch von meiner Seite einen ganz wunderschönen guten Morgen, darf ich euch wünschen und natürlich auch ganz herzliche Grüße ausrichten von unserer Gemeinde in Mönchengladbach-Reit. Vielen Dank für diese inspirativen Dinge heute Morgen, begonnen vom Stachelschwein-Stachel bis hin zu Philipp Mickenberger, der ja, wenn wir das so ein bisschen verfolgt haben, wirklich ein extrem bewegendes Leben hatte und wirklich, wo man sagen würde, boah, der hat das ganze Leben ja noch vor sich. Und der dann mit dieser dreifachen Krebsdiagnose und einem total Jesus hingegebenen Herzen tolle Sachen macht und dann stirbt. Und ich, in diesem Trailer, den wir gesehen haben, hat er gesagt, er würde gern wissen, angesichts des Todes, was hat Gott noch mit ihm vor? Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gedacht habt. Ich bin in diesem Jahr so vor einem Moment auf dem anderen so quasi von 100 oder 200 auf 0 runtergefahren worden und quasi eine OP am Herzen und zwei Bypässe später fand ich mich in einer Reha wieder im Herzpark in Mönchengladbach. Wer was im Herzen hat und eine Reha muss, super, super Geschichte dort, also mein, kann ich nur empfehlen. Und im Rahmen der Reha habe ich mit einer Psychologin gesprochen, habe erzählt, was ich alles so in meinem Leben mache und dann sagte sie irgendwann mal, Herr Taube, Sie wird ganz schwindelig, wenn Sie das alles erzählen. Und mir war klar, mir war das schon vorher klar, aber da wurde mir erst recht klar, es muss sich jetzt drastisch was ändern. In der Reha war ich den ganzen Tag damit beschäftigt, mein Herz zu trainieren, Muskeln aufzubauen, Entspannungstechniken zu üben, mit Medikamenten umzugehen, die Ernährung umzustellen und so weiter. Aber so wie einem das in der Reha vermittelt wird, dass man ein gesundes Leben führen soll, das ist, das in den Alltag mit rüber zu retten, ist echt wahnsinnig schwierig. Eine Sache, die uns aber ganz besonders ans Herz gelegt wurde, ist, dass man in der Woche so 2,5 Stunden verteilt über die Woche sein Herz trainieren sollte. Sollte eigentlich jeder Mensch machen, ne? Aber auch gerade wenn man da jetzt sagt, sie sind herzkrank, dann brauchen sie das besonders. So, und dann habe ich dann, nachdem ich entlassen wurde, bin ich ja mit großer Motivation rangegangen. Ich habe mir die Sportsachen aus dem Schrank geholt. Ich habe mir ein paar neue Jogging-Schuhe gekauft. Ich habe mir eine Smartwatch gekauft, habe ich noch nie gehabt, mit Funktionen wie Schrittzähler, Pulsmesser, Blutdruckmesser und so weiter. Habe mir mein Handy geschnappt, einen Kopfhörer, eine Worship- und Praise-Playlist angestellt und bin losgegangen. Und wenn ich dann so unser Haus verlasse, dann gehe ich einmal rechts runter, dann nochmal rechts, dann komme ich aufs Feld. Und da sind dann fast keine Menschen mehr unterwegs. Und gerade wenn man vielleicht morgens um 6 Uhr da schon unterwegs ist, also auch mal abends oder so, dann hat man da so quasi seine Ruhe. Und als ich das erste Mal da lang ging und die Sonne schien und der Wind streifte, ne, über meine Haut und ich so die Felder sah und die Farben, habe ich gedacht, wow, das ist echt toll. Dann mit Lobpreismusik am Ohr, ich habe gedacht, was ist das denn für ein Luxus? Habe ich mir vorher nie gegönnt. Da alleine unterwegs zu sein, das zu genießen, was meine Sinne alles aufnehmen können, dann Gott zu loben, quasi mit dem Kopfhörer zusammen oder mit der Playlist zusammen und dann zu sagen, hey Gott, du und ich, wir beide sind hier ganz alleine. Und das war Wahnsinn und ich habe da eine unfassbar große Zufriedenheit gespürt. Und gedacht, okay, das ist richtig, das musst du öfters machen. Alleine in der Natur, bewusst mit dem himmlischen Vater unterwegs sein. Das ist ein großartiges Geschenk für mich, ich liebe es. Ich mache das wirklich 5-mal, 6-mal, manchmal 7-mal in der Woche, dass ich das mache. Und dann bin ich unterwegs, 30 Minuten, 45 Minuten. Und am Anfang habe ich viel Lobpreis gehört und wirklich da meine Hände gehoben auf dem Feld und Gott gelobt und gepriesen und mich einfach nur bedankt für alles, was ich kannte. Und momentan bete ich wahnsinnig viel, dass ich da die ganze Zeit eigentlich bete und bete und bete. Es ist jetzt nicht so, dass ich vorher das nicht gehabt hätte. Also dass ich vorher keine Zeit mit Gott gehabt hätte. Aber ich habe gemerkt, hey, du schlägst ein ganz neues Kapitel in deinem geistlichen Leben auf. Und mir war eine Sache klar, als Gott mir das Leben gerettet hat, weil ich diese, ja, die Ärzte sagen, ich habe einen Herzinfarkt gehabt. Und dann hatte ich noch einen anaphylaktischen Schock während der OP. Und dann bin ich nochmal zusammengebrochen während der Reha. Also ich hatte 3-mal, hat Gott mir das Leben gerettet und mir war klar, okay, Gott, willst du noch was von mir in diesem Leben? Was kann ich tun? Was ist das, was du von mir möchtest? Und mir war ganz klar, ich möchte etwas ändern und ich möchte mich noch mehr darauf ausrichten, was Gott von mir will. Ich will mich noch mehr daran ausrichten, was Gott für Gedanken hat. Ja, fast zeitgleich hat mir mein Schwiegervater ein Buch geschenkt. Er fand das, glaube ich, gar nicht so toll, aber ich fand es super. Das heißt, ich weiß nicht, ob er es einer kennt, Das Ende der Rastlosigkeit. Kennt das jemand? Ah, okay. Dann weißt du jetzt genau, wovon ich rede. Fandest du es gut? Du kannst jetzt nichts anderes sagen, aber trotzdem. Ja, ich finde es mega von einem Amerikaner, Koma heißt er mit Nachnamen. Und da habe ich mich inspirieren lassen und gedacht, das ist genau mein Thema. Und es geht da um diese exklusiven Zeiten mit Gott. Die sind auch gut für mein Herz im doppelten Sinne. Und ich habe festgestellt, das entschleunigt auch mein Leben. Und Entschleunigung kann man auch lernen am Beispiel Jesu. Jesus lebt hier auf dieser Erde für einen relativ überschaubaren Zeitraum, so rund 33 Jahre vielleicht, und ungefähr 3 Jahre nur, in Anführungsstrichen, war er öffentlich wirksam. Und am Ende schafft er etwas, was das größte Werk eigentlich ist, was die Welt jemals erleben wird und was der Welt gut tut, nämlich das gesamte Erlösungswerk. Die komplette Erlösung schafft er. Ein ganz schön heftiger Auftrag für ihn. Und trotzdem, was mir auffällt, ist, dass Jesus über sehr weite Strecken ziemlich entspannt ist, ziemlich ruhig ist, ziemlich souverän ist. Und er sagt sogar, hey ihr, kommt zu mir alle, die ihr euch mühselig abplagt mit den Dingen des Lebens, kommt zu mir, ich möchte euch Ruhe geben. Also war Jesus nicht mühselig und beladen unterwegs. Und obwohl er wusste, er wird die größte Last dieser Welt, die es gibt, alleine tragen, unsere Schuld, unsere Verlorenheit, unsere Krankheit, unser ganzes menschliches Gejammer und wie der Kölner sagte, ganze Dried. Ne? Obwohl er das wusste, hat er das alleine getragen, alleine vollbracht. Alles, was nötig ist, um die Beziehung zwischen Gott und Menschen wiederherzustellen. Vergebung zu schenken, Sinn zu schenken, ewiges Leben zu schenken, den ganzen Wahnsinn dieser Welt, das hat Heinz-Rudolf Kunze mal gesungen, weiß nicht, ob ihr das Lied kennt, der ganze Wahnsinn dieser Welt in diesem einen Mann. Alles auf Jesus Christus. Und ich glaube, dieser Job war am Ende schwerer, als ein ganzes Imperium zu führen. Jedes Imperium vergeht, aber das Erlösungswerk bleibt für ewig bestehen. Und rettet jeden, der Jesus in sein Leben einlädt. Also wenn einer mühselig und beladen sein musste, dann bitteschön, dann muss es ja wohl Jesus gewesen sein, ist ja gar keine Frage. Er war es aber nicht. Und sein Wunsch ist ganz offensichtlich, dass wir es auch nicht sind. Er wünscht sich das für uns, hey, ihr seid nicht mühselig und beladen und ihr macht euch so viel Sorgen. Ich will das gar nicht für euch. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, das bezieht sich auf Sünde und Erlösung, nur da haben wir unsere Sündenschuld auf Jesus gelegt, ne, klar, ne? Aber vielleicht geht es noch um mehr und das glaube ich auch. Nachfolge bedeutet nicht nur, dass man sagt, ey Jesus, komm in mein Leben einmal. Abgehakt, erledigt, gerettet. Jetzt lebe ich so in der Geschwindigkeit weiter wie vorher oder mache das, was vorher auch war. Nein, Nachfolge heißt, Jesus geht vor, ich gehe nach. Das, was er tut, soweit ich das kann, mache ich eben auch. Ne, so ganz easy eigentlich, so vom Prinzip her. Das heißt, ein Jesus-Nachfolger hat einen Lebensstil der Nachfolge. Und der sieht wahrscheinlich anders aus als der Lebensstil, der um einen herum so als Nonplusultra erhoben wird. Ne, gerade wir in Deutschland, aber auch in den ganzen westlichen Ländern, sind wir immer beschäftigt. Wir sind immer getaktet von Termin zu Termin. Wir leben einen Rhythmus aus Arbeit, Konsum, Ablenkung und Schlaf. Arbeit, Konsum, Ablenkung, Schlaf. Arbeit, Konsum, Ablenkung, Schlaf. Und so weiter, jeden Tag. Und dabei sind wir sehr schnell, sehr beeindruckend. Und wir haben ganz putzige Krankheiten entwickelt, zum Beispiel Herzerkrankungen. Und die sind auf unseren Lebensstil zurückzuführen. Erkrankung des Skelettapparates. Psychische Erkrankungen sind alles Errungenschaften unserer westlichen Zivilisation. Und wir sind alle mittendrin. Und das Klischee von immer schneller, höher, weiter, mehr und mehr und mehr und mehr und mehr, das ist nicht ganz unwahr, wenn man uns so betrachtet, für viele Menschen zumindest. Jesus war aber in seiner eigenen Geschwindigkeit unterwegs und er setzte mitunter ganz andere Prioritäten. Und uns ist das wahrscheinlich bekannt, aber wir vergessen das ganz oft. Und deswegen heute das Thema einsame Spitze. Jesus, der suchte nämlich immer wieder ganz bewusst Einsamkeit bei seinem Vater. Er suchte seinen Vater in der Einsamkeit. Raus aus dem Trubel hin zum Vater. Und am Beispiel Jesu können wir vielleicht ein paar Prinzipien neu lernen und wieder beherzigen. Jesus ist der König der Könige, Gottes Sohn, Wunderrat, wahrer Held, Herr der Herren, Retter und Erlöser, all das. Wenn man was bewundern könnte oder wenn man jemanden bewundern könnte, wer ist Jesus? Er hat das getan am Ende, was sein Ziel war, sein Auftrag, und er hat es erreicht. Erlösung für alle Menschen, wenn man sich erlösen lassen möchte. Und Jesus hatte dabei wahnsinnig viel zu tun. Er beginnt von seiner Taufe bis zur Himmelfahrt, war er ständig beschäftigt. Manchmal war er den ganzen Tag damit beschäftigt, Menschen zu heilen oder Dämonen auszutreiben. Da waren an manchen Tagen Hunderte von ihm bei ihm. Immer und immer wieder kamen Menschen mit ihren Nöten, sie suchten Hilfe. Seinen Verkündigungen hörten Tausende und Abertausende Menschen zu. Manchmal nahm das wahnsinnig viel Zeit, Stunden um Stunden und Stunden in Anspruch. Von morgens bis abends. Und das führte auch manchmal dazu, dass am Abend Jesus eine Handvoll Fische und Brote nehmen musste und dann hat er Abertausende satt gemacht. Vielen Dank. Er bereiste Dörfer und Städte, um die gute Nachricht weiterzugeben. Er ging manchmal gezielt zu einzelnen Personen, um diese zu heilen. Manchmal kamen mitten in der Nacht Leute zu ihm, um mit ihm zu reden. Er lud sich bei Menschen zum Essen ein und er wurde eingeladen. Religiöse Menschen suchten Diskussionen mit ihm und wollten Debatten führen. Und Heiden suchten Jesus auf, weil sie sich von ihm Heilung und Heil erwarteten. Manchmal konnte sich Jesus gar nicht retten, weil so viele Menschen hinter ihm herliefen und ihn sehen, ihn zuhören, ihn sprechen, berühren wollten. Es gibt da so eine Szene, wenn man das mal genau liest, dann steigt er auf ein Boot. Und dann kann man sich vorstellen, wie die Leute gucken, wo fährt er hin, wo fährt er hin, wo fährt er hin? Ah, links. Und dann gingen die alle dahin, wo das Boot hinfuhr. Das konnte man anscheinend beobachten und sehen. Und dann laufen die alle dahin und dann sind sie schon wieder da, wenn Jesus ankommt. So, und dann waren auch seine Jünger da. Die haben sicherlich ganz viel mit organisiert, geholfen und so weiter und so fort. Aber die hatten ja auch viele Fragen. Eine Phase lang war Jesus wie so ein Rockstar. Es gab Presseanfragen, Leute baten ihm um Autogramme, sie wollten ein Selfie mit ihm, sie wollten eine Story mit ihm posten. In unserer Zeit wäre er eingeladen worden in die Megachurches. Er hätte Bücher schreiben müssen und sein Leben hätte einen Film als Vorlage dienen sollen, was wir ja wissen, was es auch tat. Aber jeder wollte Jesus für sich vereinnahmen. Also Ruhe, Schlaf, Freizeit, kaum dran zu denken. Aber Jesus hat auch was anderes gemacht. Er hat ganz viele Anfragen abgelehnt, keine Termine vereinbart, keinen Blog geschrieben, keinen Podcast kreiert und hat seine Meinung auch nicht getwittert. Das war ihm eigentlich total egal. Im Gegenteil, es ist auffällig, dass Jesus sich nicht einem gewissen Ruhm hingab, hätte er machen können, wäre reizvoll gewesen vielleicht, sondern er zog sich wieder zurück zu seinem Vater. Und die Bibelstelle, die du eben vorgelesen hast, an der will ich das mal ein bisschen erläutern. Will ich es dir mal vorlesen, du hast es ja vorgelesen und da ist schon der erste Punkt. Jesus himself brauchte exklusive Zeit mit seinem Vater. Das finden wir immer wieder im Neuen Testament. Jesus sucht die Nähe des Vaters. Es ist für sein Leben und seinen Auftrag total wichtig, diese intensive Gemeinschaft mit seinem Vater zu haben. Jetzt ist das ein bisschen komisch, Jesus selber ist 100% Gott und 100% Mensch und dann geht er zu Gott. Also quasi der Mensch Jesus, der auch den Vater braucht, zu 100%. Es ist notwendig, damit das Erlösungswerk vollbracht werden kann. Ohne diese Verbindung zum Vater ist selbst Jesus nicht komplett. Und die große Gefahr für uns Christen und vor allen Dingen für die, die so gerne in der Gemeinde auch mitmischen, manche wollen einfach selber gut dastehen, andere machen es wirklich für Gott, für sein Reich, besteht eben darin, dass man diese exklusive Zeit mit dem Vater vernachlässigt. Man kann doch so viel mehr schaffen, wenn man die Zeit auskauft. Sagt Paulus doch schon, nicht wahr? Ich mache das doch für Gott. Ich mache das doch für die Gemeinde. Ich mache das doch für die Menschen, weil ich ihnen helfen will. Das ist doch nur gut, wenn ich geistliche Dinge tue und gute Dinge schaffe. Aber man kann manchmal als Christ auch sehr beschäftigt sein und wird dann davon abgehalten, diese exklusive Zeit mit dem Vater zu suchen. Ich war mal als Theologiestudent in Dienstlaken in einer Freikirche, also keine EFG. Ich glaube, das war ein Praktikum für 4 Wochen. Da gab es 2 hauptamtliche Pastoren und der zweite war auch für die junge Gemeinde zuständig. Ein cooler Typ, der hat super gepredigt immer, auch total super viele Ideen gehabt, ganz viel losgerissen. Und das war so ein Macher, ne? Guter Redner, aber ein Macher vor dem Herrn sozusagen. Hat sich manchmal als Hund bezeichnet. Also meinte, wenn der eine Pastor der Hirte ist, er ist der Hund, den Leute zusammentreibt. Ne? Und der hat seinen Schwerpunkt sehr stark so auf das Tun erledigt. Und da war so der Jugendleiter, der ehrenamtliche Jugendleiter, der war dann eher so ein etwas stillerer, kontemplativer. Und er hat dann mal gesagt, Mensch, ich sage jetzt den Namen nicht, lass uns mal zusammensitzen und beten. Lass uns mal zusammensitzen und irgendwie Gott suchen, die Nähe Gottes suchen und so weiter, beten. Und der zweite Pastor sagte dann immer sowas wie, man kann nicht immer nur beten, man muss auch was tun. Ja, war ein toller Typ, aber das war für mich so ein symptomatisches Beispiel dafür, dass man sich gerne beschäftigt. Ne? Das ist wie bei auf dem Handy, man scrollt lieber die TikTok-Videos weiter, als dass man das zur Seite legt und sich mit etwas Nachhaltigerem beschäftigt. Ist nicht alles schlecht, was da ist, aber man versucht sich immer ablenken zu lassen, anstatt man sagt, ich suche die Einsamkeit mit dem Vater. Und Jesus braucht das ständig eigentlich und eine ganz intensive Zeit, Weise. Und wenn er das doch braucht, brauchen wir das doch auch. Wer sind wir, dass wir denken, nö, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Geht auch so, ne? Klar, wir sind gerettet, wir leben mit Jesus und so und Jesus liebt uns, alles keine Frage. Aber wenn Jesus das braucht, damit er das tun kann, was der Vater im Himmel möchte, was seinem Willen entspricht, dann brauchen wir das auch. Wir haben nicht den Auftrag von Jesus, keine Angst. Das ist alles erledigt, aber wer weiß, was alles noch für uns bereitsteht, wenn wir diese exklusiven Zeiten mit dem Vater suchen und buchen. Das heißt, es gibt am Ende keinen Ersatz dafür. Jesus hat lieber verzichtet darauf, andere Leute noch zu heilen, als dass er auf die Zeit mit seinem Vater verzichtet hätte. Die Menschen suchen ihn, die Jünger sagen, alle suchen dich und Jesus sagt, wir müssen weiter. Ich glaube, dass die Dinge, die wir wirklich tun sollen, besser gelingen, wenn wir diese Nähe zum Vater intensiv suchen. Zweiter Punkt, Jesus Christus sucht einsame Orte aus, um mit dem Vater im Himmel allein zu sein. Jesus ist ganz bewusst in der Einsamkeit, also dort, wo andere Menschen nicht sind. Da gibt es auch keine Ablenkung. Ne? Er geht oft auf Berge oder Hügel oder in öde Gebiete, manchmal steht da Wüste. Es dauert ein bisschen, bis andere Menschen ihn erreichen können. Der ist da einfach mal weg. Es ist nichts um ihn herum, was ihn irgendwie ablenkt. Er kann sich aufgrund der äußeren Bedingungen sehr gut konzentrieren auf den Vater. Kein Handy, kein Tablet. Versuch du doch mal heutzutage Mittagessen ohne Handy zu gestalten, wenn du Kinder hast, also Teenager oder so, ne? Also wie auch immer, oder selber mit isst. Wenn du das geschafft hast, irgendwie sagt, Handy ist weg vom Tisch. Am besten hysterisch, damit das mal eine Wirkung hat. Ja, dann klingelt das Festnetztelefon. Also die Älteren kennen das noch. Und dann zuckt das, da musst du rangehen. Ne, muss man nicht. Und wenn man es geschafft hat, selbst wenn es dir gelingt, die äußeren Ablenker wegzutun, das geht ja vielleicht noch, ne? Wenn man nicht auf den Rasen starrt, der gemäht werden muss, auch nicht auf die Rechnung auf dem Küchentisch, die man gerade nicht bezahlen kann. Also selbst wenn man irgendwie an einem einsamen Ort ist und das Äußerliche abgeschaltet hat, was passiert dann? Genau, ne, da das rattert und rattert und rattert. Das hat kein Ende da oben. Merkt man gar nicht, wenn man so abgelenkt ist, dass da oben die ganze Zeit was los ist. Also äußerlich kann man das schaffen, aber innerlich braucht man ein paar Anläufe. Also macht euch keine Vorwürfe. Es geht uns allen so, mir genauso. Man braucht Übung. Aber dann haben wir eine Chance, zur Ruhe zu kommen. Und Jesus kam beim Vater zur Ruhe. Er will uns Ruhe geben. Nächster Punkt. Jesus ist alleine beim Vater. Als Jesus Tausende von Menschen mit Nahrung versorgt hatte, schickte er die Jünger weg, um dann allein zu sein und die Zeit mit seinem Vater zu verbringen. Kann man in Matthäus 14 nachlesen. Und das macht er, das kann man an verschiedenen Bibelstellen nachlesen, immer wieder. Er schickt die Jünger weg, er schickt sie voraus. Alleine mit dem Vater. Ich finde es ja super klasse, wenn wir zusammen singen. Das Lied eben hier, Mittelpunkt, finde ich genial. Ich liebe das. Es ist ein Genuss zusammen zu lobpreisen, Genuss zusammen zu beten. Wir haben heute Morgen eine Gebetsgemeinschaft gehabt. Das ist alles total wichtig. Wo zwei oder drei versammelt sind, wichtig, wichtig, wichtig. Das brauchen wir unbedingt. Ne? Wir haben bei uns in der Gemeinde alle ein bis zwei Monate so einen Abend, der heißt Meeting Jesus. Da kommen auch Leute von anderen Gemeinden dazu. Und dann machen wir so einen Lobpreisabend quasi. Super, das ist total schön und das brauchen wir alles. Ich hatte mal einen Meeting Jesus Abend, da hatte ich, an diesem Abend hatte ich drei Möglichkeiten. Ich war zu Hause und dann hatte ich die Möglichkeit, zu einem Treffen zu gehen mit anderen Spieleautoren, weil ich ja auch Spiele erfinde. Und das ist immer ganz wichtig, dass man sich zusammensetzt und das testet, damit man Feedback bekommt, die Spiele entwickeln kann. Und da bin ich jetzt nicht so häufig, aber da hätte ich eigentlich hingehen sollen, / müssen. Da ich aber auch Redner bin, hatte ich an dem Abend noch eine Fortbildung als Redner. Super, super, super Thema, wo ich dachte, eine der wenigen Fortbildungen, die ich gerne mitnehmen würde, wäre genau diese. Und das gab Meeting Jesus. Und da habe ich mich nachher entschieden, geh zum Meeting Jesus, geh hin mit den anderen zum Lobpreis, zum Gebet, zur Anbetung. Das habe ich dann nachher gemacht. Das heißt nicht, dass ich mir auf die Schulter klopfen kann, sondern das heißt einfach nur, es ist wichtig, das zu tun. Gemeinsam Gott anbeten ist großartig, aber wir brauchen eben diese Alleine-Zeit. Du ganz alleine mit dem Vater. Ganz wichtig. Nächster Punkt. Jesus Christus betet. Klingt wie eine Binsenweisheit. Es wird meistens in den Bibelstellen genannt. Er ging an diesen einsamen Ort, um zu beten. Wie dieses Gebet genau aussah, wissen wir eigentlich gar nicht. Ich kann mir auch gut vorstellen, es ist jetzt sehr menschlich gesprochen, ne, dass Jesus auch erstmal zur Ruhe kommen musste. Dass er sich erstmal so innerlich sammelte und konzentrierte. Dass er sich vielleicht mal entspannte und durchatmete. Vielleicht hat er auch einfach nur das genossen. Boah, ich bin jetzt hier, Vater, du siehst mich. Einmal durchatmen. Vielleicht war das so, ohne dass er mit Worten was gemacht hat, vielleicht. Hat sich vielleicht die Schöpfung angeschaut, vielleicht hat er gesungen, aber natürlich hat er gebetet. Wenn ich so durch die Felder spazieren gehe, das mache ich ja genauso, dann merke ich, ich brauche das mittlerweile. Es ist schon fast, darf man gar nicht sagen, wie eine Sucht. Also ich brauche das. Ich überlege mir morgens manchmal, dass es mir wichtiger ist, diese Zeit des Gebets zu haben, als schnell spazieren zu gehen für mein Herz. Wobei ich ja dann beides mache sozusagen, wo ich dann merke, ich brauche das. Ich brauche dieses Gespräch mit dem Vater, weil ich ihm alles abgeben kann. Und dieses Abgeben, das ist ein Riesenproblem heutzutage. Diese Dinge, wirklich Gott zu vertrauen, sagen, du wirst aus Gnade da was tun. Und ich gebe es ab und das verursacht bei mir Ruhe in meinem Herzen. Auch wenn, ich weiß nicht, was du tust, Gott, aber ich vertraue dir, du tust das. Vielleicht hat Jesus auch nur Dankeschön gesagt für all das Gute. Ich mache das manchmal im Gebet dann auch. Oder ich schmeiße ihm all meinen Frust auch hin, meine Ängste. Vielleicht hast du einen ganz anderen Zugang zu Gott. Mach dir letztlich nicht so viel Sorgen, was das sein könnte. Du musst dann etwas finden, wo du sagst, das ist mein Ding. Das passt zu mir. Der andere mag da auf den Knien, was völlig super ist, auf den Knien liegen und Gott anbeten. Ich muss mich bewegen oder ich muss unterwegs sein oder ich muss zu einer bestimmten Stelle hinfahren. Das ist alles völlig okay. Wichtig ist, dass du diesen Zugang zu Gott hast und findest. Und Gott liebt dich total. Und er findet das einfach mega, wenn du zu ihm kommst. Und er freut sich über dich als sein Kind. Das Gebet, das in der Regel bei Jesus immer genannt wird, wenn er sich an einen einsamen Ort zurückzieht, ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt. Jesus geht nicht wegen der Einsamkeit in die Einsamkeit. Nicht, damit er Ruhe hat vor den anderen ins Alleinsein, sondern weil er in der Einsamkeit alleine mit dem Vater am besten sein kann und beten kann. Nächster Punkt. Jesus verzichtet auf etwas, um mit dem Vater zusammen zu sein. In der verlesenen Bibelstelle verschwindet Jesus noch vor Tagesanbruch, so steht es da, um mit dem Vater allein zu sein. An anderen Stellen ist es abends, nachdem er vorher einen ganzen langen Tag sich um Menschen gekümmert hat. Manchmal hat er diese Zeit mit dem Vater bis in die Nacht hinein und folgt dann den Jüngern und dann geht er auch schon mal auf einem Wasser. Jesus verzichtet auf Schlaf, darauf überall präsent zu sein, auf allen Hochzeiten zu tanzen, auf Ruhm und Anerkennung, die er hätte haben können. Am Ende verzichtet er sogar auf seine Rechte. An einer Stelle lesen wir, wie er eine ganze Nacht durchbetet. Ob er da jetzt wirklich ausschließlich die ganze Zeit gebetet hat oder ob er auch eine Mischform hatte oder wie auch immer, aber er betet die ganze Nacht, so heißt es dort. Und da steht auch, was im Anschluss an diese Nacht passiert. Da gibt es nämlich zwei besondere Ereignisse. Er wählt die 12 Jünger aus und nennt sie Apostel. Da kann man sich schon gut vorstellen, dass man da vielleicht auch eine Nacht beim Vater verbringt und sagt, hey, ne, ich möchte das mit dir besprechen und absichern. Wichtige Entscheidungen zu treffen nach langen, langen Gebeten. Und das andere, nach dieser Nacht, diesem Nachtgebet, ist, dass er die ganz berühmte Rede hält, die ganze Welt kennt, die sogenannte Bergpredigt. Die ganz viel von Gottes Charakter und Wesen offenbart. Eine Rede, die bis heute in aller Munde ist und sogar von Menschen, die eigentlich gar nicht christlich sind, als moralischer Standard angesehen wird. Also wenn man wichtige Dinge vorhat, braucht man diese exklusive Zeit erst recht. Und dann lohnt es sich auch unter anderem zu verzichten. Vielleicht auf eine halbe Stunde Schlaf, vielleicht auf das Tablet, den Film, den vierten Besuch im Fitnessstudio diese Woche. Vielleicht auch darauf, die letzte Staubecke in der Wohnung auch noch gründlich zu putzen. Du weißt ja selber, wo deine Zeitfresser sind. Und vielleicht muss man sich auch sagen, okay, ich bin so ein Nerd, ich muss das haben, aber vielleicht kann man sich sogar mal davon wegbewegen und sagen, mir ist es wichtiger, zu dir zu kommen, als dass ich jetzt unbedingt das Lineal gerade hinlegen muss. Jesus hat das gebraucht, wir brauchen das auch. Ich merke das bei mir zu Hause ja auch, wenn ich 30 bis 60 Minuten unterwegs bin, fehlen mir an dem Tag 30 bis 60 Minuten. Die sind weg. Ich kann andere Dinge nicht tun. Das geht nicht. Na, Gott sagt nicht, hey, cool, ich gebe dir jetzt 60 Minuten mehr. Nein, die sind weg. Und dann kann man sich überlegen, ich hätte gerne noch das gemacht. Man stellt fest, man kann es nicht. Es geht nicht mehr. Wenn ich meinen Lebensstil ändere, fallen Dinge flach. Und trotzdem hat Jesus genau das getan, was er tun sollte und wollte. Vielleicht tun wir weniger, aber wir tun das Richtige. Jesus hat am Ende die Welt gerettet. Nächster Punkt, Jesus weiß, was er zu tun hat. In unserer Bibelstelle finden ihn seine Jünger und sagen, jeder sucht dich. Jesus, die Leute stehen Schlange, sie wollen zu dir, sie brauchen Hilfe, sie haben Bedürfnisse, alle wollen dich. Jesus, Jesus, Jesus. Und Jesus sagt, wir müssen weitergehen. Ich muss noch woanders das Evangelium predigen. Als hätte Jesus nicht zugehört. Ne? Als sei es ihm egal. Er sagt Nein zu den Anfragen. Er sagt Nein zu den Hilfesuchenden. Er sagt Nein zu den Bedürfnissen. Und dann sagt Jesus, dazu bin ich gekommen. Jesus weiß, was sein Auftrag ist. Und er hält sich daran. Und diese ständige Verbindung zum Vater sorgt dafür, dass er immer weiß, was er zu tun hat. Was als nächstes dran ist. Hey, es ist für mich verführerisch, eingeladen zu werden und zu predigen an der Gemeinde. Das ist toll. Ich freue mich drüber. Ne, es streichelt mein Ego. Wie oft erliegen wir dem Reiz, die Anerkennung von anderen aufzusaugen und werden dann blind vielleicht für das, was wir eigentlich tun sollen. Wie oft lassen wir uns aber auch breitschlagen, wenn jemand sagt, ich brauche Hilfe und haben das Gefühl, ich muss diesen Bedürfnissen gerecht werden. Ich finde es immer so cool, wenn Leute Nein sagen. Und ich mir denke, boah, wie kann der nur Nein sagen? Unverschämtheit. Da hat jemand Hilfe, ein Hilfebedürfnis, da muss er doch helfen. Ne? Manche haben das Helfersyndrom, da fragt noch keiner, dann helfen die schon. Bei anderen, da denke ich mal, die sind da so, die ruhen so in sich selber, sind sich selbst völlig genug. Die sagen sich, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an jeden gedacht. Das gibt es ja auch. Ne? So war es sicherlich nicht bei Jesus, aber wir lassen uns oft breitschlagen vielleicht. Und manchmal muss man vielleicht Nein sagen. Und wer diese intensiven Zeit mit dem Vater hat, der weiß wahrscheinlich besser, was muss ich tun und was muss ich lassen. Soweit Jesus, ne? Aber vielleicht denkst du, ja gut, Jesus, also ich krieg das in meinem Leben so nicht hin. Und da hast du recht, das kriegst du auch nicht. Keiner von uns. Und außerdem, Jesus war nicht verheiratet. Wie viel Zeit vergeudet so ein Ehepartner? Ja. Wäre interessant, wie das dann zu Hause nachher bei euch wird, aber okay. Jesus war auch nicht auf Brautschau, dass er gesagt hätte, ich will jemanden heiraten. Überhaupt nicht. Er hatte auch keine Kinder. Hey, Wer war eben hier vorne? Hat hier gekrabbelt, ne? Da, das ist eine ganz süße Ablenkung. Ja, aber das ist auch anstrengend, ohne Ende. Ja, er war auch nur in einer relativ kurzen Zeit als Rabbi unterwegs. So 3 Jahre maximal. Er wurde von anderen versorgt. Die haben ihm Lebensmittel gebracht, er konnte dort übernachten. Also er konnte ganz anders damit umgehen, als wir das können. Und das stimmt auch. Deswegen möchte ich das von Jesus lernen, was ich auch in meinen Alltag integrieren kann. Denn heiraten ist super. Kinder bekommen ist super. Arbeiten gehen ist gut und manchmal super. Mit Freunden feiern ist super. Gut essen gehen ist super. Gut trinken gehen ist super, bis zu einer gewissen Menge, aber ihr wisst schon, ne? Das ist alles für mich ein Ausdruck von Gottes Segen. Und wenn man die Bibel durchliest, das sind Dinge, mit denen wir gesegnet sind. Gott will das. Gott sagt, heiraten ist eine tolle Sache. Und Kinder und Familie und Freunde und feiern. Ey, das sind so viele positive Beispiele im Alten Testament und im Neuen Testament, dass Gott uns das gönnt. Also das kann nicht falsch sein. Es ist nicht so, dass wir Sorgen haben müssen, zu denken, oh, jetzt muss ich die ganze Zeit meditieren, beten, singen. Nein, so ist es nicht. Paulus selber weiß ja auch, als Single habe ich mehr Zeit für Gottes Reich. Aber er sagt doch ganz klar, hey, wenn du heiraten möchtest, dann tu es, alles in Ordnung. Man hat dann weniger Zeit für Gott, man hat weniger Zeit für Gemeinde, man hat weniger Zeit für Gebet. Ja, das ist so. Und das ist, glaube ich, auch in Ordnung. Aber was wir als Erwachsene machen können, einmal zurücktreten, auf unser Leben gucken und sagen, mal so gegenschlagen, gegen so eine Sache, mal gucken, was fällt da an Dreck und Staub ab, was kann ich eigentlich vielleicht ändern in diesem Bereich, um da zu sagen, hey, da kann ich mehr Zeit mit Gott verbringen, vielleicht. Prioritäten abklopfen. Mal sein Leben, seine Zeiten, seine Beschäftigung unter dem Aspekt zu schauen. Na, wie ist das mit meiner Beziehung zu Gott? Und Entschuldigung, wer hängt nicht abends am Handy? Jetzt meldet sich keiner, siehst du? Ja, also so ist es doch. So viel Zeitfresser, die wir haben. Da darf man ruhig mal hingehen und sagen, hey, wir machen das anders, wenn ich Gott nachfolge. Deswegen, ich wünsche uns für unser geistliches Leben und auch für unser irdisches Leben als Konsequenz letztlich diese Sehnsucht nach dem Vater im Himmel, dass man zu einer Sehnsucht kommt, zu sagen, erst will ich mit Gott meine Zeit verbringen. Na, vielleicht sagst du, mit Spazieren gehen wie Dirk kann ich nicht. Ne? Vielleicht schaffst du es ja anders, einen anderen Rhythmus. Und vielleicht sagst du, ja, ich bete schon jeden Tag, aber so eine Zeit, so richtig mal intensiv, eine Stunde mit Gott, das schaffe ich höchstens alle 14 Tage. Dann mach das, ist auch in Ordnung. Fang an, diese Sehnsucht zu entwickeln, nach der Einsamkeit mit Gott zusammen zu sein. Bei mir ist das so, ich habe ja jetzt groß getönt nach meiner Krankheit hier. Ne? Ich merke, wie oft das auch nicht gelingt. Ne? Wie oft das auch ja, vielleicht nicht so ist, wie ich mir das wünsche. Aber Gott ist liebevoll und barmherzig und er sieht ja unser Herz an. Mir ist bewusst geworden, wie unwichtig manches ist, was ich getan habe, wie überflüssig manches ist. Und ich spüre, dass meine Sehnsucht größer wird, Gott mein Leben zu überlassen, meine Sorgen, meinen Weg, meine Zukunft und das abzugeben. Und das erleichtert mein Leben letztlich und macht mich gelassener. Von euch tun das bestimmt viele, die sagen, ich bin da voll drin, mit meinem Vater ständig im Gespräch und der hat alle meine Gedanken und alle meine Sorgen, ich vertraue ihm voll. Und derjenige, der sagt, ey, ich will das auch, du hast jetzt die Chance anzufangen, damit die Nähe zum Vater zu suchen, mach dich auf dem Weg. Ich glaube, es ist kein Schaden, es ist keine Zeitverschwendung, sondern es ist etwas, wo man ein Abenteuer entdecken kann und wo auch die Lebensqualität steigt. Jesus war dazu in der Lage, spitze zu sein. Die Einsamkeit vor Gott, dem Vater, war verflochten mit seinem Auftrag und in diesem Sinne ist Jesus einsame Spitze. Wir müssen nicht spitze sein, aber wir dürfen ganz wir sein bei Gott, dem Vater. Und ich glaube, da ist noch viel mehr drin, auch für dein, für mein, für unser Leben. Amen.